Hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode des Kraftkörper Podcasts. Dieses Mal ist es richtig. Wir sind in der, ja, ist das jetzt die ungerade oder die gerade Woche? Jedenfalls ist die zweite Woche in unserer Podcast-Episoden-Abfolge. Das bedeutet Kraftkörper Roundtable Woche. Und in diesem Kraftkörper Roundtable treffen sich die Kraftkörper Coaches. Puh, das ist ein Zungenbrecher, das ist unglaublich.
Zu viele K-K-K-Lotte. Ja.
Um Fragen aus dem Coaching bzw. Fragen aus der Community, die wir gesammelt haben, zu beantworten. Wir oder die Coaches sind, also Julia kennt ihr, mich kennt ihr, Stefan Schenter und unser Chief Nutrition Officer haben wir ihn gerade getauft, kurz vor der, vor der Aufnahme, und Kerstin, Chief Strength Officer. Habe ich das schön gesagt?
Ja. Perfekt. Wunderbar.
Wirklich gut. Also überraschend gut eigentlich.
Ich habe die Abkürzungen noch vergessen zu sagen. Also der Stefan ist sozusagen unser CNO und die Kerstin ist unser CSO.
SO.
Mhm. Schaut ziemlich cool, oder?
Schon.
Ja, du bist, wie wir gerade gehört haben, im Vorfeld die Frau mit den nicht mehr langen braunen Haaren.
Ja, genau. Das ist meine Bezeichnung für den Podcast, danke.
Das werden wir im nächsten Podcast auflösen, wenn wir es nicht vergessen, warum du das bist.
Du wirst immer mehr zu dem Mann mit den grauen Haaren.
Boah, ja, ja. Weisenhauer.
It's a fact.
Ja, also, du sammelst gerade Minuspunkte. Gut, dass du gestern Geburtstag gehabt hast.
Das gleicht das wieder aus. Danke.
Das gleicht wieder aus, ja.
Genau, das habe ich ausgenutzt.
Na gut, dann würde ich sagen, starten wir rein, weil anders als bei der anderen Woche, wo uns die Zeit ziemlich wurscht ist und das gleich mal ausartet in 90 Minuten plus, wollen wir hier ja in 50 bis 60 Minuten in etwa durch sein. Dementsprechend wollen wir keine Zeit verlieren und starten mit der ersten Frage. Die erste Frage ist, wenn ich mich nicht irre, wie kann man mit Ernährung die Schilddrüse aktivieren? Habe ich das richtig gesagt? Ist das die erste Frage? Ja, das ist die erste Frage.
Ja, also aktivieren ist schon mal ein komisches Wort in dem Zusammenhang, weil also entweder unsere Schilddrüse ist da und sie tut was oder sie ist nicht da und sie tut nichts. Und der letztere Zustand ist meistens Hashimoto, also wo sich unser eigener Körper gegen die Schilddrüse wendet, irgendwann beschließt, nein, das Ding mag ich nicht, und es dann halt wirklich angreift und zerstört. Das Interessante ist, woher kommt die Frage? Wahrscheinlich denkt sich da jemand, oh, ich habe eine Schilddrüse, die nicht richtig funktioniert. Kann ich da mit der Ernährung irgendwas machen, dass es der besser geht? Wahrscheinlich, oh, meine Schilddrüse arbeitet nicht so und deswegen kann ich nicht abnehmen oder ich nehme zu oder irgendwas in dieser Richtung. Es ist so, bei Schilddrüsenunterfunktion hat man natürlich wirklich einen etwas reduzierten Metabolismus. Es hat sich aber herausgestellt, dass das eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Also die Kalorien, die sozusagen eingespart werden durch den Metabolismus, wenn die Schilddrüse reduziert nur funktioniert, sind gar nicht so wild. Und man sieht, dass das eigentlich nicht unbedingt bedeutet, dass jemand übergewichtig ist oder nicht abnehmen kann. Also ich meine, abnehmen ist sowieso immer eine Frage von, schaffe ich es, meine Kalorien genügend weit zu reduzieren oder nicht? Und natürlich, wenn der Metabolismus etwas reduziert ist, dann braucht man etwas weniger Kalorien. Aber eben, das sagt jetzt nicht, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, sondern ist, wie weit muss ich gehen? Es ist schwer zu sagen, inwieweit sich das auswirkt. Also Ich habe da jetzt keine Zahlen gefunden, aber ich schätze mal, das wird so ein bisschen sein wie Leute, die lang Diät machen oder schon ziemlich niedrig im Körperfettanteil ist und dann halt sich auch da der Metabolismus anpasst. Und das ist höchstwahrscheinlich eine ziemlich individuelle Sache. Also es gibt ja Leute, die sind da sehr gut im Kalorien einsparen. So wie die Julia zum Beispiel. Energieklasse A++.
Meine Superkraft ist das.
Genau, ja. Und da zeigt sich das halt, dass wenn man weiter runterkommen will im Körperfettanteil, muss man halt wirklich unlustige Dinge teilweise machen. Es ist aber prinzipiell möglich. Und die meisten Leute, die jetzt glauben, sie können nicht abnehmen wegen ihrer Schilddrüse, die sind nicht in dem Bereich, wo das eigentlich wirklich schwierig sein sollte. Also, naja, das ist vielleicht nicht so nett gesagt. Also, es kann natürlich schwierig sein, weil es wird schwieriger gemacht durch einen langsamen Metabolismus. Aber prinzipiell ist es mit einer normalen Ernährung, mit einer normalen, gesunden, kalorienbewussten Ernährung möglich.
Ich hoffe, dass. Hast du harte Zahlen für diese Anpassungen gefunden?
Habe ich leider überhaupt nichts. Ich meine, ich weiß von PCOS, dass es da Studien gibt, die zeigen, dass der Metabolismus um bis zu, ich glaube, 30% niedriger sein kann. Was natürlich schon ziemlich viel ist, aber 30% ist nicht null. Also,
ja,
also ich meine, ja. Es kann einen Unterschied, weiß nicht, 500 Kalorien machen, die ich stärker im Defizit sein muss, als ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer und 500 Kalorien irgendwo einsparen, ja, ist eine Herausforderung, wenn man eh schon Kalorien spart eigentlich. Ja? Also da weiß man eben gerade bei PCOS, die Leute strugglen da wirklich irgendwie in ihr Defizit reinzukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen Leuten mit einer Schilddrüsenunterfunktion auch so ist. Es ist aber auch so, dass es zum Beispiel Leute gibt, die haben Hashimoto und wissen es nicht einmal. Also da wird dann zufällig festgestellt, so, ihr habt das eigentlich, aber der Körper, Wunderwerk, das er ist, schafft es da trotzdem irgendwie das zu kompensieren und die merken das gar nicht. Also eben, muss man sich anschauen.
Es passt zu meiner Erfahrung mit PCOS-Klientinnen, dass die trotz eines höheren Körpergewichts oft wirklich einfach einen niedrigeren Verbrauch haben. Ich glaube, das Ding ist, und das habe ich mir auch in der Prep gedacht, wie ich so weit runter musste mit meinen Kalorien, es ist ja deswegen nicht härter oder weniger hart für Leute, die einen höheren Verbrauch haben und Kalorien einsparen, so grundsätzlich, weil man verbraucht ja auch weniger. Also das heißt, es ist sozusagen ein Kaloriendefizit, ist immer schwierig für jede Person.
Ja.
Die einen Personen müssen halt gehen von einer höheren Baseline runter. Die haben es dann einfacher mit Auswärtsessen und flexibler sein etc. Das ist natürlich der Vorteil, ja. Aber so rein vom Hungergefühl eigentlich, ja. Oder von dem, was man halt täglich tun muss, um in ein Kaloriendefizit zu kommen und wie man sich dabei fühlt und wie sich eine Diät anfühlt, ist es trotzdem nicht unbedingt anders als für eine Person, die einen höheren Verbrauch hat. Ja. Die hat halt dann diese Diäterscheinungen oder was auch immer, dann vielleicht bei 2000 Kalorien und die andere Person muss halt auf 1500 runtergehen. Also das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, Mindset-technisch, dass man sich das überlegt, dass deswegen eine andere Person es nicht unbedingt besser hat. Flexibler schon, ja, es macht leichter, immer mit mehr Kalorien diäten zu können oder das Defizit zu kreieren, aber grundsätzlich, ist es halt einfach eine andere Baseline, von dem man ausgeht.
Ja, also du meinst, man leidet nicht automatisch mehr, weil man einen niedrigeren Verbrauch hat und deswegen mit niedrigeren Kalorien diäten muss, sondern Leid ist total was Subjektives. Und also Hunger bzw. Sättigung ist auch komplett was Subjektives etwas, das man, ja, das auch bei jeder Person unterschiedlich ist. Und das hängt nicht unbedingt von dieser Zahl ab, die man da vergleicht mit anderen Leuten. Ja. ja, deswegen ja, muss ich sehr individuell ja, anschauen.
Das Leid entsteht ja meistens dadurch, dass man glaubt, es müsste anders sein. Also ja. Das ist genau der Punkt. Also wenn man das wirklich vorhat, ja, also abzunehmen, ich glaube, es ist wichtig eben für solche Personen, wie es der Stefan gesagt hat, es ist halt, muss halt, weil würde man es forcieren, in kurzer Zeit dann abzunehmen, müsste man halt wirklich drastische Maßnahmen setzen, dann ist ja. Das wahrscheinlich einfach nicht der Weg. Dann erfordert es halt ein bisschen mehr Geduld und einen längeren Zeitrahmen. Aber das heißt nicht, dass man, oft ist ja, steckt dahinter so dieses, ich kann, bei mir wird das nicht funktionieren, ja, weil das bei mir anders ist. Und das ist eindeutig nicht der Fall. Es erfordert vielleicht eine andere Herangehensweise dann. Aber gibt es grundsätzlich, also weil ich glaube, die Frage war ja so, mit Ernährung die Schilddrüse aktivieren, also hast du noch irgendwie Input dazu, ob man wirklich lebensmitteltechnisch irgendetwas tun kann, um die Schilddrüse zu aktivieren?
Ja, also es gibt eigentlich nur ein Szenario, wo man etwas durch die Ernährung machen kann, und das ist, wenn bestimmte Dinge in der Ernährung fehlen, und das ist Jod und Selen. Jod ist halt bei uns eh überall normalerweise im Salz zugesetzt, ist auch in vielen tierischen Lebensmitteln drinnen. Es gibt aber trotzdem Leute, die das nicht schaffen. Das sind oft, ich sag mal, fehlgeleiteter Veganismus oder so Stufe 5 Veganismus, also, wo man dann wirklich schon, wo das Ganze ein bisschen aus Gesundheitsfanatismus fehlgeleitet wird, hauptsächlich im Sinne von, ich esse eben nicht mehr das normale Tafelsalz, sondern es muss dann das rosa Himalaya Grass-Fed-Salz sein.
Dürfte aber relativ häufig schon vorkommen, weil diese Salze jetzt so, ich habe einen Artikel gelesen, das ist schon ein bisschen länger her, dass jetzt Jodunterversorgung wieder auftritt, weil die Leute kein normales Salz mehr essen, sondern nur lauter Fancy-Salze.
Ja,
und
das
dann
ist
vielleicht
richtig,
noch relativ clean, wenn man dann noch relativ clean isst, noch dazu, das heißt, es ist sonst nicht irgendwo was zugesetzt, dann kann das passieren, ja.
Ja, es ist möglich, und eben wenn man das sieht, dann sind das eben wirklich oft diese Leute, ja, die sich das ja selbst verschuldet eigentlich einbrocken aus fehlgeleiteten Gesundheitswahn, ja. Was ich ziemlich interessant finde. Ja, und mit Selen ist es eigentlich dasselbe. Das ist in relativ wenig pflanzlichen Lebensmitteln drinnen und halt viel in Fisch und auch Milchprodukte haben es oft drinnen und solchen Dingen. Also normalerweise kein Problem, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat, die nicht irgendwelche Lebensmittelgruppen streicht. Kein Problem. Und wenn man halt irgendwelche Dinge streicht, dann muss man eventuell darauf aufpassen. Sonst kann man mit Ernährung nichts wirklich machen. Es ist da wirklich zum Arzt gehen. Wenn man das Gefühl hat, der Hausarzt behandelt einen nicht genügend gut oder nimmt das nicht ernst, dann halt wirklich zu einem Spezialisten schauen. Es gibt Möglichkeiten, die Schilddrüse eben abzuchecken. Die Medikamentation, was ich gehört habe, ist auch unspektakulär. Es braucht eventuell eine gewisse Zeit, dass man eingestellt ist, richtig. Aber wenn es dann läuft, läuft das eigentlich sehr gut. Die Medikamentation selber ist einfach einzunehmen. Das ist einfach eine Kapsel, also nicht irgendwie eine Spritze oder sowas Schieres. Und ist halt so, ja. Wenn man Hashimoto, habe ich gehört, ist ziemlich verbreitet, also gerade bei Frauen. Es wird vermutet, ca. 15% aller Frauen haben das. Ist halt so.
Ja.
Es gibt auch nichts in der Ernährung, was das jetzt auslöst, weil da viele Leute sagen, ich glaube, Kreuzblütler haben so sekundäre Pflanzenstoffe drinnen, die irgendwie mit den Schilddrüsenhormonen interagieren, und in vielen Social Media Untiefen wird dann auch das übliche, ja, gegen Gluten und gegen Sojaprodukte und so. Und es gibt sekundäre Pflanzenstoffe, die eben damit interagieren, aber normalerweise ist das kein Problem. Es gibt, ich glaube, es gibt einen Fall aus China, wo eine Frau irgendwie mehrere Kilo Pak Choi am Tag gegessen hat. Und Pak Choi ist halt ein Kreuzblütler, der diesen sekundären Pflanzenstoff drinnen hat, und die hat sich halt damit die Schilddrüse ausgenockt, und ja, aber macht halt normalerweise niemand.
Das befeuert dann wieder diese Verschwörungstheorien, man soll keine Pflanzen essen, Pflanzen wollen uns umbringen.
Ja, das ist das Lustige, die Karnivoren sagen, es sind die Pflanzen, und die Veganer sagen dann, es sind die tierischen Produkte. Und so hat wieder jeder seinen Sündenbock.
Ja. Genau. Es ist Aspartam.
Oh ja. Nein, das macht dir, das kann dir theoretisch einen Krebs machen auf der Schilddrüse, und dann ist auch das Aspartam.
Es ist immer gefährlich, wenn Ernährung zur Religion wird, entstehen Probleme. Ne? Wenn man das durchboxt, komme was wolle, und einfach Extreme macht in die andere Richtung, dann kann es plötzlich zu Problemen kommen, die man mit einer normalen Mischkost einfach nicht hätte.
Ja, ja. Ja.
Aber gut, also zusammenfassend, es ist dann halt einfach so, also man kann jetzt nichts wirklich beeinflussen durch die Ernährung, aber kann es grundsätzlich eben nicht, und ich glaube, das haben wir auch schon in einem anderen Podcast mal ausführlicher besprochen, dass man nichts machen kann, auch wenn der Metabolismus einfach geringer ist, dann heißt es sozusagen strategisch einfach anders verfahren und funktioniert trotzdem.
Genau.
Okay. Ja, kann ich durch Coaching-Erfahrungen auch so bestätigen. Ja, also es gibt vielleicht Unterschiede. Man würde sich vielleicht erwarten, dass die Person mit 1 bis 200 Kalorien mehr auch gut abnehmen würde. Und manchmal muss man ein bisschen tiefer runter. Ja. Aber funktionieren tut es am Ende dann für alle. Und man muss die Strategien finden, wie man in dieses Defizit kommt.
Ja, Mindset ist da alles. Also immer, wenn man das Gefühl hat, dass bei einem etwas nicht funktioniert, wird man sehr viele Dinge tun, unbewusst, bewusst, wie auch immer, um das auch zu erfüllen. Wenn man eben glaubt, man ist broken, und das ist gefährlich, wenn man das vermittelt bekommt. Ja. Also Marcel, wir hatten es glaube ich mal, dass eine Klientin gesagt bekommen hat, bei ihr geht das also grundsätzlich, sie wird nie abnehmen können. Und das ist natürlich...
Also nicht nur von irgendwem, sondern vom Arzt halt. Ja. Ihr Arzt hat gesagt, bei ihr wird das nie so sein, weil der halt die Schilddrüsenergebnisse gesehen hat. Er hat auch gesagt, sie werden nie abnehmen können. Ja. Okay, danke.
Ja, es ist ja wirklich, basiert ja auch wirklich nicht auf einer... auf einer richtigen Annahme, das muss man halt auch so sagen. Ja. Es schwer zu haben, ist eine andere Aussage, als sie werden niemals abnehmen.
Genau.
Gut,
dann gehen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist, wann ist die beste Zeit, um einen Deload einzuziehen? Ich hänge da vielleicht ganz kurz dran, was ist überhaupt ein Deload für Leute, die diesen Begriff vielleicht noch nicht gehört haben. Wir haben ja zuletzt auch den Wunsch bekommen, dass wichtige Gym-Begriffe oftmals erklärt werden sollten, damit auch Leute mitkommen, die vielleicht nicht ganz so tief in unserer ganz speziellen Bubble drinnen sind. Ja, dann darf ich dich bitten. Ich glaube, du hast vielleicht etwas vorbereitet dazu, Kerstin.
Eventuell. Ich habe jetzt darauf gewartet, dass du erklärst, was ein Deload ist, aber das ist super, weil ich habe das eh vorbereitet. Also.
Na, das gebe ich lieber meinem Chief Strength Officer, CSO.
Vielen Dank. Was ist ein Deload? Ein Deload ist im Prinzip ein Mikrozyklus, wo Volumen und Intensität vom Training heruntergedreht wird, also wo ich weniger Volumen und weniger Intensität fahre in dem Mikrozyklus, beziehungsweise wo ich mir vielleicht sogar ein paar Tage komplett trainingsfrei nehme. Das ist ein Deload. Mikrozyklus ist meistens eine Woche, plus minus 1 bis 2 Tage. Und ja, die Frage, wann man am besten einen Deload einzieht, ist sehr individuell. Also es kommt immer darauf an, wie intensiv trainiere ich, wie oft trainiere ich in der Woche, wie hoch sind die Loads, die ich bewege auch. Ist auch nicht uninteressant. Mhm.
Wie mit welchem Ziel trainiere ich?
Genau, ja, auf alle Fälle. Ich glaube, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jetzt 2 bis 3 Einheiten pro Woche trainiere, dass nicht unbedingt der Deload nötig ist. Also es wird dann interessant, ob 4 Einheiten und 4 Einheiten plus. Wobei man beachten muss, wie du sagst, mit welchem Ziel ich trainiere, wenn ich jetzt einen Powerlifter habe als Klient, dann schaue ich vielleicht, dass ich den Deload eher früher mal einziehe, vielleicht sogar schon nach der 3. oder 4. Woche, wenn jetzt jemanden habe, der insgesamt ein bisschen weniger Load bewegt, kann ich teilweise sogar 6 oder 7 Wochen durchtrainieren. Also das muss man sich dann immer individuell anschauen. Was da interessant ist zu beobachten, ist einfach, was so Symptome sind, dass man deloady ist. Also ich merke es bei mir persönlich zum Beispiel, wenn die Lust aufs Training weniger wird, wenn man so kleine Itches und Aches hat, wenn man so kleine Wehwehchen bekommt mit der Zeit, wenn man vielleicht keine Steigerungen mehr erzielen kann, beziehungsweise ganz, ganz schwierig die Steigerungen erzielen kann, dann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, dass ich einen Deload einziehe. Und was auch noch nicht uninteressant ist, ist bei Frauen zum Beispiel in der Lutealphase, also in der 2. Zyklushälfte, ist meine persönliche Erfahrung, dass da die Leistung zum Teil manchmal, also das ist jetzt nicht festgeschrieben, aber zum Teil ist halt kurz bevor die Periode eintritt, dass man ein bisschen mit Krafteinbußen zu kämpfen hat, und das ist dann persönlich für mich zum Beispiel ein guter Moment für einen Deload, weil dann vielleicht hat man dann auch mit Krämpfen zu kämpfen oder mit Wassereinlagerungen oder so. Und da bietet sie sich dann auch an, dass man Deload einzieht.
Ja, da streitet sich die Wissenschaft aktuell. Also da gibt es Studien, die sagen, also, ja, da gibt es Auswirkungen. Und dann gibt es ja Studien, die sagen, nein, gibt es nicht. Jetzt haben wir nur 2 Personen von 4 hier, die wir aus persönlichen Erfahrungen berichten können, wie sich so diese Phase aufs Training auswirkt oder auch aufs Leben auswirkt. Wie habt ihr das persönlich wahrgenommen oder wie nehmen Sie das persönlich wahr?
Kerstin.
Okay. Es kommt drauf an. Also es ist definitiv nicht in Stein gemeißelt, dass ich sage, okay, ab der 2., also ab dem Eisprung, die ganze Lutealphase ist immer mies. Das kann man so nicht sagen. Es ist von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich. Also es ist teilweise merkt man es ein bisschen, bevor die Periode eintritt, teilweise merkt man es nicht. Also mich wundert es nicht, dass da jetzt nicht wirklich eine Studienlage dazu gibt. Aus persönlicher Erfahrung kann ich auch sagen, manchmal merke ich gar nichts von der Lutealphase und manchmal merke ich es halt ein bisschen mehr. Aber im Prinzip, wenn man autoregulativ trainiert, ist das kein Problem, weil dann gehe ich einfach mit den Loads ein bisschen runter oder schaue einfach, dass ich nicht so extrem pushe wie normalerweise und dann es ist jetzt nicht so, dass man deswegen das Training skippen muss. Also bei mir persönlich. Wie ist das bei dir, Julia?
Ja, ich muss sagen, je länger ich trainiere, desto weniger wird das grundsätzlich zum Thema. Also ich spüre kaum Auswirkungen, kaum PMS-Auswirkungen. Ich habe mich auf das sicherlich schon mal mehr konzentriert. Zum Zeitpunkt, wo ich einen regelmäßigen Zyklus gehabt habe, ob ich da noch die Pille genommen habe. Aber wo ich einen sehr regelmäßigen Zyklus gehabt habe, mir ist der Zyklus ja abhanden gekommen, dann auch durch die Prep, ja. Also, und hat dann ja auch gedauert, bis er dann wieder zurückgekommen ist. Dadurch, dass der Zyklus dann irgendwie unregelmäßig war, habe ich oft nicht gewusst. Also das war sehr, sehr heilsam, nicht zu wissen, wann die Periode jetzt eintritt, weil dann hat man nicht diese Erwartungshaltung, dass, wenn die Periode kommt, dass es mir jetzt sozusagen schlecht geht. Weil manchmal versucht man halt einfach eine Erklärung dafür, dass man vielleicht sich einen Tag nicht so wohl fühlt. Ich glaube aber grundsätzlich, dass manche Frauen stärker mit PMS zu kämpfen haben, das merke ich auch im Coaching, als andere. Ich habe jetzt vielleicht auch grundsätzlich weniger damit zu kämpfen. Aber ich bin ein starker Verfechter auch davon, was du jetzt gesagt hast, ja, dass man grundsätzlich autoregulativ herangeht. Und man kann sich auch mal schlecht fühlen, abseits der Hormonphase. Ich glaube, es gibt einfach oftmals, es gibt auch Coachings, die sich ganz stark immer auf Hormone einschießen und alles irgendwie auf Hormone basieren, auf Hormonen basieren wollen, sowohl die Ernährung als auch Training, dann vielleicht an den Zyklus anpassen. Da bin ich überhaupt nicht der Fan davon, weil ich einfach, wie du sagst, es ist dann auch, selbst wenn man einen sehr regelmäßigen Zyklus hat und sich auch schon recht gut kennt, selbst dann, glaube ich, ist, wenn man mit der Erwartungshaltung hineingeht, dass ich jetzt einen Deload brauche, ja, also dass es sozusagen schon voreingestellt ist, dann wird man natürlich auch das Gras wachsen hören. Ja, würde mal so zusammenfassen. Und das ist aber auch mit der Ernährung oft so. Ja. Also nicht nur beim Training, sondern zu sagen, immer wenn ich PMS habe, dann habe ich mehr Hunger und dann esse ich mehr. Also das sind solche self-fulfilling prophecies, wo man sich auch mal auf die Probe stellen darf. Ist es tatsächlich so oder ja, gibt es nicht auch dazwischen mal Phasen, wo ich mich nicht gut fühle? Immer sagen, wo für mich der Punkt ist, wo ich merke, dass ihr einen Deload braucht, das wäre vielleicht nur so eine interessante Frage auch in die Runde, wo dann merkt ihr das? Weil für mich war es das letzte Mal so, oder für mich ist es öfter so, dass wenn ich in der Früh aufstehe und ich fühle mich nach dem Schlaf nicht erholt, also ich habe vielleicht sehr gute Trainingseinheiten schon hinter mir und ich fühle mich so gerädert und irgendwie erschlagen und es hat sich aber sonst nichts geändert, also ich schlafe jetzt eh meine gleiche Zeit wie normalerweise auch, ist das für mich ein Zeichen, okay, gut, es ist schon grundsätzlich ein bisschen mehr achy, der Schlaf leidet ein bisschen. Ich merke es auch manchmal in der Verdauung, also dass nicht alles so rund läuft wie normalerweise. Also so ein bisschen zu dieser higher Stress-Zustand. Und ich meine, das ist natürlich dann auch immer wieder aufs restliche Leben auch, muss man sich anschauen, es gibt ja nicht nur das Training, sondern es gibt natürlich alle möglichen Stressoren, die auch aus dem restlichen Leben auf einen einprasseln. Ich glaube, genau das ist es auch mit PMS. Ja. Wenn ich generell ein bisschen so ein Low-Mood-State habe und sonst ist es vielleicht recht entspannt, komme ich mal besser damit klar. Und wenn sonst recht viel auf mich einprasselt, dann komme ich vielleicht schlechter damit klar. Also so würde ich das für mich zusammenfassen.
Ja, Deload ist dazu da, um Trainingsstress abzubauen. Also man will ja den Stress aufbauen, man will ja gute Trainingswochen kumulieren und schauen, dass man da dem Körper Trainingsstress zufügt, aber halt so, dass er maximal stimulativ ist. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo man vielleicht mehr Stress als Stimulation bekommt und dann ist der Punkt gekommen, wo man vielleicht auch über einen Deload nachdenken sollte. Und ja, kann ich bestätigen, also je länger ich in einem Trainingszyklus drinnen bin, je mehr Mikrozyklen, wie wir vorher gehört haben, aneinandergereiht sind und je besser, progressiver ich trainieren konnte, desto mehr merke ich dann auch, dass vielleicht der Schlaf etwas unruhiger wird. Verdauung kann sein, ja, aber bei mir ist es vor allem die Lust aufs Training. Es wird einfach immer zäher ins Training zu gehen und denkt sich, und das ist nicht normal. Also normal ist eben, es ist nicht jeden Tag super hypergeil, dass man ins Training geht, aber man geht halt und tut und braucht sich nicht großartig überwinden. Aber wenn das zunimmt, merke ich, okay, da wehrt sich der Körper bis zu einem gewissen Grad. Und das Schöne ist, durch den Deload, nach dem Deload ist es dann weg und man freut sich wieder aufs Training. Also das ist dann ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Deload auch ganz gut und notwendig war. Wie ist es bei dir, Stefan?
Ja, bei mir ist ja auch so ein bisschen eine Kombination. Schlaf wird meistens ein bisschen mies und es wird immer anstrengender, so den Trainingsplan abzuarbeiten. Also ja. Man fängt an und es geht noch ganz gut, aber dann denkt man sich schon, man ist so in der Hälfte und denkt sich schon, boah, ich hätte gerne, dass es eigentlich vorbei ist. Und dann macht man und dann irgendwie in Tag 2 von 4 denkt man sich, na, den Mikro, den mache ich jetzt noch fertig. Und beim nächsten Training, bei mir ist dann oft so, ich habe ziemlich abrupt so eine Wand, die auf mich zukommt, wo ich so 2 Trainingseinheiten habe ich noch so Spielraum, wo ich mir denke, boah, das ist zart, ich push halt durch und dann plötzlich geht's sehr schnell bergab, wo ich dann wirklich sehe, bei jeder einzelnen Übung, es ist schlechter geworden und dann denke ich mir,
da ist okay, gut, schon drüber, ne?
Es ist eigentlich schon zu spät, ja, also in Wirklichkeit sollte man eh schon vorher die loden, ja.
Ja, es ist eh oft so, dass wenn man so die leistungsfähigste Woche hat, Dass man vielleicht dann schon, also wenn es wirklich schon ein paar Wochen geht und man hat so eine richtig super Woche, wo man so, boah, PR irgendwo rausgeschossen, da werde ich schon jetzt mittlerweile, denke mir schon, okay, vielleicht ist das jetzt der Punkt, so den Zyklus zu beenden, weil wird es jetzt nächste Woche besser, wenn man schon fünf Wochen,
vielleicht,
reinfallen
sind. Vielleicht.
Ja, aber wenn ich dann schon fünf Wochen habe, dann, also wirklich das letzte Mal war es so, da habe ich wirklich PRs rausgeballert, also im letzten Zyklus, war aber gleichzeitig schon relativ fertig in der Früh und müde. Und da habe ich mir gedacht, okay, präventiv ziehe ich den jetzt schon ein und warte nicht drauf, dass die Leistungen jetzt einknicken, sozusagen. Ja.
Ja.
Aber es ist nicht leicht, ich meine, aber es kristallisiert sich dann schon raus von Person zu Person, was so ein circa optimaler Wochenzustand ist. Ja. Also,
es gibt dann so einen Rhythmus, gell?
Schon.
Ein bisschen.
Also das merkt man dann und das ist schon unterschiedlich.
Was mich jetzt nur interessieren würde, habt ihr eure Deloads fix geplant oder macht ihr das dann wirklich noch Gefühl? Oder?
Ich habe es eigentlich immer reaktiv gehabt. Also,
reaktiv.
Ich habe es an und für sich auch reaktiv gehabt, aber bin es eigentlich dazu übergangen, sie fest einzuplanen, weil ich gemerkt habe, reaktiv tendiere ich dazu, immer noch eine Woche länger zu machen. Und ich wollte mir eigentlich vor dem bewahren. Und jetzt sage ich einfach, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, 5 Wochen Training sind es bei mir und dann die 6. Woche Deload. Und ich versuche mich jetzt dran zu halten. Ich meine, es ist ja eh nicht so, wenn man ein normales Leben hat, ja, und nicht nur fürs Training lebt, dann ist es eh oftmals auch der Fall, dass man, weiß nicht, Unterbrechungen im Training hat, einmal auf Urlaub ist oder was auch immer.
Das Leben deloadet einen, ne?
Leben deloadet einen, richtig, ja. Also es kommt nicht immer vor, dass ich nach 5 Wochen exakt einen Deload einziehen kann und dann mache ich wieder 5 Wochen, sondern es ist halt mal so nach Woche 2, so wie es jetzt dann gleich der Fall sein wird, fahren wir fort und ich habe mein Gym nicht zur Verfügung und ja, ist halt so, ja.
Ja, genau. Bin da auch ein Fan davon, das ans Leben auch anzugleichen. Also ich frage immer bei Klienten, was steht denn in der nächsten Zeit so an, dass man sozusagen den Makrozyklus, also den Trainingszyklus, da schon ein bisschen drauf ausrichten kann. Weil ich würde jetzt auch grundsätzlich nicht, wenn jemand einen Urlaub macht, würde ich sozusagen dann auch nicht sagen, ja, mach jetzt fix den Deload nach 4 Wochen und dann kommt die Woche Urlaub. Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich eher sinnfreier, aber dann zu schauen, dass vielleicht die Person dann bis zum Urlaub hin, wenn der Makrozyklus länger ist, dann vielleicht schon ein bisschen haushaltet und mit den Energien und weil man auch weiß, es ist der Trainingszyklus länger. Also es ist schon gut, wenn das ans Leben angepasst ist. Was man manchmal was man nicht tun sollte, wenn man wirklich in der athletischeren Richtung unterwegs ist. Also ich spreche da jetzt mal vielleicht Powerlifter an, die auf einen Wettkampf hin trainieren und doch sehr minutiös ihren Deload auch einhalten, oder auch in einem Bodybuilding-Wettkampf. Ich habe dazu in der Prep, in der Wettkampfvorbereitung tendiert, dass ich mir im Deload, also es waren ja wirklich trainingsfreie Tage, dass ich mir da so viele Dinge eingeteilt habe, weil ich mir gedacht habe, da ist Deload, da habe ich so viel Zeit, ja, und war dann oft extrem erledigt nach dem Deload, weil einfach so viel Leben eingeteilt war. Also auch da, also Deload sollte man vielleicht auch wirklich mit ein paar stressreduzierten Dingen verbinden, wäre sinnvoll, so Gesamtstress.
Nur auf der Couch liegen, auf die Wand schauen.
Fertig. Genau. Ja, weil der Körper macht ja nicht wirklich einen Unterschied, welchen Stress er da jetzt bekommt, ob das jetzt ein privater Stress ist oder Arbeitsstress oder Trainingsstress. Das kommt halt alles in dasselbe Kübel rein. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, ich denke, zum Thema Deload einiges gehört, aber ja, so Hausnummer, das ist eher eingangs erwähnt, Leute, die bei uns und 2 bis 3 Mal trainieren, und ich glaube, die Frage kam von einer Person, die 3 Trainings in der Woche hat, haben dadurch ja 4 bis 5 trainingsfreie Tage, also Erholungstage, und das ist normalerweise in der Regel, außer du bist ein extrem starker Athlet, der absolut sehr, 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 sehr hohe Gewichte bewegt, oder eben ein Powerlifter, der vielleicht einen 3-Tages-Plan hat, ja, und man mit sehr, sehr hohen Lasten arbeitet. Aber sonst in der Regel brauchen diese Leute eher keine geplanten Deloads und wie gesagt, durch das Leben kommen eh Deloads.
Der Deloadet das Leben, genau. Und dann kann man das mit, dass man nicht so ein schlechtes Gewissen hat, kann man das Ganze auch Deload nennen, wenn das Leben mal dazwischen kommt und dann sagt man, jetzt ist Deload, auch wenn man nur 3 Einheiten pro Woche hat und dann passt es super.
Genau. Okay, nächste Frage. Das sind eigentlich 2 Fragen und ich werde sie versuchen, das trotzdem auf einmal zu beantworten. Die erste Frage ist, sehr kurze Pausen, viele Sätze, viele Wiederholungen, welche Auswirkung hat das? Die zweite Frage ist dann Kraftausdauertraining, was bringt das, für wen ist das, wie funktioniert das? Also ja, es geht in die gleiche Richtung, aber es sind 2 Nuancen. Ich beginne mal mit sehr kurze Pausen, viele Sätze, viele Wiederholungen, welche Auswirkung hat das? Und ich gebe vielleicht mal so Kontext dazu, welche Personen oftmals diese Fragen gerne stellen und was ganz gerne dahinter steckt. man kennt ja diese Trainings-Apps da draußen, ja, mit Sweat-Workouts, wo ja im Prinzip der Puls hochgetrieben wird, wo schon Krafttrainingsübungen verwendet werden, aber halt in einem sehr, sehr hohen Wiederholungsbereich, mit dem Ziel halt auch wirklich den Puls hochzutreiben, ordentlich zu schwitzen zu burnen, ne? Kalorien zu burnen. das wird dann oftmals auch von Fitnessmodels beworben, die so aussehen, wie man gerne aussehen würde vielleicht. Ja? Und dann denkt man sich, okay, this is the way, das muss ich machen. Offenbar braucht es diese durchgehende Bewegung mit sehr, sehr kurzen Pausen. Ich muss außer Atem sein, ich muss massiv schwitzen dabei. Es braucht viele Wiederholungen, weil die räumen mir das Fett runter, die verbrennen das Fett. Und oftmals kommt durch diese Beobachtung oder durch dieses Marketing auch, das man halt vorgesetzt bekommt, kommt da die Frage auf, sollte ich das auch machen? Ja? Also da ist einmal die Antwort, nein, solltest du nicht machen.
Frage beantwortet, nächste Frage. Nein.
Das ist die implizite Frage, die keiner gestellt hat, aber die ich trotzdem beantworte. Nein, solltest du nicht machen, sondern wenn dein Ziel Körperfettabbau ist oder eigentlich, wenn dein Ziel ein fitter Körper ist, dann ist der Weg dorthin, ja, Körperfettreduktion auf der einen Seite, aber Muskelaufbau auf der anderen Seite. Jetzt kommen wir schon gleich zu dem Thema Muskelaufbau. Muskelaufbau funktioniert zwar auch mit hohen Wiederholungszahlen und mit hoch meine ich bis zu 30 Wiederholungen, ja, allerdings nicht unbedingt dadurch, dass ich viel schwitze, sehr, sehr kurze Pausen mache möglichst außer Atem bin, sondern ganz im Gegenteil, ich will für jeden Trainingssatz ja immer sehr, sehr gut leistungseinsatzbereit sein und mir dann aus dem Trainingssatz die maximale Leistung abholen. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich auf die Frage ein, was bringt es, hohe Wiederholungen zu machen? Für wen ist das und sollte ich das auch machen? Ja, als Fragezeichen dahinter. Also ja, solltest du auch machen und viele unserer oder eigentlich alle unsere Klientinnen machen das auch, aber nicht ausschließlich, sondern wir wechseln sowohl niedriger Wiederholungsbereiche als auch höhere Wiederholungsbereiche in unserem Trainingsplan ab, mit dem Ziel im Prinzip unterschiedliche Belastungen auf die Muskulatur zu bringen und uns dadurch auch den optimalen Reiz für den Muskelaufbau abzuholen. Warum? Weil es gibt so 2 Prinzipien, wodurch Muskelaufbau getriggert wird. Das ist einerseits die mechanische Belastung. Also ich bewege mit meiner Muskelkraft etwas sehr, sehr Schweres. Das ist mechanisch eine schwere Belastung. Der Muskel muss als Ganzes massiv dagegen arbeiten, damit dieses Gewicht bewegt werden kann. Und also dadurch entsteht, ne? Zugspannung, beziehungsweise es ist einfach so schwer auch. Ja, es ist einfach so schwer, dass ich sofort einfach die maximale Belastung draufbringen muss. Ja. Das ist in dem Bereich von einer Wiederholung der Fall, also wenn ich wirklich Maximalkraft trainiere da streitet sich die Literatur 1-8 Reps, sagt man so, ist so mechanische Belastung, Mechanical Tension heißt es auf Englisch. Und auf der anderen Seite gibt es dann so die metabolische Belastung. Das bedeutet, ja, man trainiert mit höheren Wiederholungszahlen auch wiederum Krafttrainingsübungen, wo man schon mit der Muskulatur natürlich arbeitet. Wir haben das, glaube ich, in der letzten Episode auch schon gehabt. Allerdings sind die ersten Wiederholungen keine besondere Herausforderung. Ja? Ich nehme ein Gewicht, das ich vielleicht 20 Mal, 30 Mal bewegen kann und die ersten Wiederholungen sind so, ja, das ist nicht besonders schwer. Es wird schwerer, je länger ich es mache und es wird einerseits dadurch schwerer, dass schon auch Muskulatur erschöpft, aber andererseits auch dadurch schwerer, dass ich mir sogenannte metabolische Abfallprodukte ansammle in der rund um die Muskulatur. Ja. Man kennt das auch als den Pump. Das ist jetzt nicht nur Abfallprodukte, das ist auch das Blut natürlich und generell der Kreislauf, den man da es wird ja Blut permanent reingepumpt und abtransportiert. Ja. Aber wenn man der Muskulatur nicht viel Zeit gibt, um diesen Abtransport auch wirklich zu bewerkstelligen und nicht viel Zeit ist eben, ja, Pausenzeiten von unter 90 Sekunden, sage ich jetzt einmal, dann behalte ich mir diese metabolische Belastung im Muskel drinnen. Ja. Und das ist das, was man mit sehr, sehr kurzen Pausen auch bewirken will. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass das auch dazu führt, dass wir Muskulatur aufbauen. Also beide, sowohl diese mechanische Belastung wie auch der metabolische Reiz führen beide dazu, dass wir Muskulatur aufbauen. Und wir nutzen das ganz gerne in unseren Trainingsplänen, dass wir auch beide Pfade beschreiten. Einerseits, weil wir uns ja das Beste aus beiden Welten abholen wollen, aber andererseits, weil es auch für gewisse Übungen sinnvoll ist. Ja, ich würde zum Beispiel nie Seitheben machen mit 1 bis 8 Wiederholungen oder 1 bis 5 Wiederholungen, ja, weil
mir
irgendwann
das,
reißt er die Schulter
raus. Mir wird das zusagen, also mir wird das gefallen, Seitheben mit 5 Wiederholungen. Klingt
ja, aber du bist auch nicht ganz normal, würde ich sagen.
Typischerweise. Ich glaube, wir programmieren das jetzt rein, das ist jetzt der Selbstversuch.
Mach das. Ja. Und dann kommt der Krankenwagen, weil du deine Schulter dislokiert hast.
Ja, weil ich 20 Kilo verwenden habe müssen, wahrscheinlich.
Genau.
Kommt nichts mehr in der Schulter an, aber ist egal.
Ja, also da macht es sinnvoll das ist sinnvoll, dass man mit kurzen Pausen vielen Wiederholungen arbeitet. Was weiterhin nicht sinnvoll ist, keine Ahnung, 10 Sätze von einer Übung zu machen, um hier maximalen Muskelaufbau zu erreichen oder bestmöglichen Muskelaufbau zu erreichen, sondern irgendwo ist dann halt auch die Sinnhaftigkeit erfüllt. Ich will hochqualitative, gute Sätze abliefern und nicht möglichst viel davon machen. Also die Frage, sehr kurze Pausen, viele Sätze, viele Wiederholungen. Welche Auswirkungen hat das? Hauptsächlich Schwitzen und hauptsächlich eine kardiovaskuläre Belastung. Wenn ich das Ganze aber intelligent verwende und vielleicht nicht allzu kurze Pause mache, das Ganze in einen Rahmen von einem Trainingsplan reinbringe, für gewisse Übungen einsetze, die Satzanzahl intelligent gestalte, dann kann das durchaus sinnvoll sein für Muskelaufbau und das setzen wir auch ein. Und dann ist die zweite Frage, Kraft-Ausdauertraining, was bringt das, für wen ist das und wie funktioniert das? Und da möchte ich auch noch ausholen. Ein bisschen kurz. Da muss man überhaupt einmal definieren, was ist Kraft-Ausdauer? Da haben wir eine Definition rausgesucht, weil das ist gar nicht so leicht.
Ich wollte dich fragen, ob du da eine Definition hast, weil ich glaube, das ist eigentlich, Okay,
ja,
sprich.
Ja. Die Definition ist relativ weich. Ja. Das ist nämlich auf Englisch gesehen die Ability to maintain submaximal muscle actions. Das heißt im Prinzip die Fähigkeit, submaximale Muskelaktionen aufrechtzuerhalten. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt diesen Kugelschreiber hier curle, mache ich Kraftausdauertraining. Das kann ich theoretisch unendlich lang machen. Nein, ist natürlich ein Blödsinn. Ich habe mir dann noch weiter reingelesen. Also das ist schon die offizielle Definition laut der NSCA, also National Strength and Conditioning Association. Wie es dann in der Praxis verwendet und gesehen und trainiert wird, ist, man bewegt eine Last für, also in diesem Bereich von 20 bis 30 Wiederholungen. Man nimmt eine Last, die man 20 bis 30 Wiederholungen bewegen kann und versucht da besser darin zu werden. Besser heißt, ich kann schwerere Lasten mit diesen Wiederholungen bewegen oder ich nehme die gleiche Last und schaffe mehr Wiederholungen damit. Das würde ich jetzt mal so als Kraftausdauer bezeichnen. Wer braucht es? Für wen ist es? Ja, Athleten, sage ich jetzt mal, ja, muss jetzt dann wieder den Sport anschauen. Klar, Crossfitter. Crossfitter haben eine Anforderung an eine schöne Balance zwischen Ausdauer und Kraft. Ja. Das ist ja Kraftausdauer. Mhm. Letztendlich alle Nahkampfsportarten, überall, wo ich über einen längeren Zeitraum eben durchaus Kraft aufbringen muss, aber nicht unbedingt maximale Kraft, sondern wo es darum geht, halt auch durchzuhalten. Das kann sein Boxen, das kann ein Martial Arts sein, das kann aber auch das Eiskunstlauf Mannschaft, sein, whatever. Ja,
also. Mannschaftssportarten, also was mir jetzt gleich einfällt, ist American Football zum Beispiel, Football. Wo du ja durchaus wirklich auch Leute wegschiebst, auch das ist eine Kraftanforderung, aber man muss ja da lang durchhalten können.
Ja. Ja, genau. Aber nachdem eben diese Definition der Kraftausdauer und auch dieses Prinzip dieser Kraftausdauer sowas Schwammiges ist, sieht jetzt das Training auch nicht so ganz glasklar aus. Ja. Also grundsätzlich gilt natürlich schon das Prinzip der Spezifizität. Das heißt, wir wollen, wenn wir in etwas besser werden wollen, müssen wir das trainieren, worin wir besser werden wollen. Wenn wir Hausnummer 70 Kilo so oft wie möglich squatten können wollen oder 30 plus Wiederholungen vielleicht sogar squatten können wollen, dann müssen wir mit dieser Last ja in diesem Bereich trainieren, um da besser zu werden. Das stimmt grundsätzlich, ja. Aber es gibt auch dazu Untersuchungen und auch eine Meta-Analyse, die zeigt, nicht ausschließlich ist das der Weg zu einer besseren Kraftausdauer. Also klar, wenn mein Ziel ist, keine Ahnung, ich kann jetzt mit 70 Kilo 20 Wiederholungen machen und ich möchte 30 können, kann ich den einen Weg wählen. Ich mache einfach ein Training, wo ich an diese Grenze gehe, mache 20 Wiederholungen und schaue, dass ich im nächsten Training 21 und im übernächsten 22 und so weiter zusammenbringe. Ist ein Weg zur besseren Kraftausdauer. Was tatsächlich aber auch hilft, ist, dass ich meine Maximalkraft im Squatten halt einfach verbessere. Ne? Weil letztendlich, was man mit einer erhöhten Maximalkraft schafft, ist, dass die Lasten, die prozentuell niedriger sind von dieser Maximalkraft, sich dann irgendwann leichter anfühlen. Also auch hier habe ich ein Beispiel dazu. Sagen wir mal, wir haben eine Person, die kann für eine Wiederholung 100 Kilo squatten. Also one RM, 100 Kilo. Und Ziel ist, Da kommen wir jetzt in die Bereiche von relativer und absoluter Kraft rein. Ja. Aber Ziel ist, wir wollen eben, ich habe es ja vorher schon gesagt, diese 75 Kilo oder in dem Fall 75% des Gewichts so oft wie möglich bewegen. Und wenn ich jetzt den Weg wähle, dass ich meine Maximalkraft steigere und durch Training mit niedrigeren Wiederholungen, also sagen wir mal im Bereich von 3 bis 6 Wiederholungen arbeite, dadurch eher spezifischer meine Maximalkraft erhöhe und irgendwann dadurch den Squat von 100 auf 120 Kilo One RM bringe, also für eine Wiederholung 120 Kilo bringe, dann würden diese 75 Kilo, dann würden ja 75% von den 120, von meinem neuen Rekord, 90 Kilo sein. Das heißt, ich habe meine relative Kraft erhöht. Ja. Und tatsächlich ist auch so, dass sich diese 75% dann in etwa gleich schwer anfühlen wie die 75% von meinem alten Rekord, von meinen 100 Kilo, die ich vorher hatte. Nur, dass das halt in einem Akt dann 90 Kilo sind und nicht mehr 75 Kilo. Ja. Das heißt, ich kann, wenn ich vorher 75% 10 Wiederholungen oft bewegt hatte, dann werde ich das vielleicht nachher auch können, nur dass die absolute Last höher ist. Also wenn vorher 75% 75 Kilo waren, sind später 75%, 90 Kilo. Beide Male kann ich es dann um die 10 Mal bewegen. Und wenn mein Ziel jetzt aber war, eigentlich nur 75 Kilo öfter bewegen können zu wollen, dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich 90 Kilo schon 10 Wiederholungen schaffe, mit 75 wesentlich mehr schaffen. Ne? Und das ist das Prinzip, dass ich eben meine Maximum, ich kann einfach stärker werden, unterm Strich, ja? Ich kann einfach stärker werden. Und wenn ich einfach stärker werde, werde ich auch relativ stärker sozusagen und werde auch in niedrigeren, mit niedrigeren Lasten stärker. Und das funktioniert tatsächlich auch. Es geht sogar so weit, dass man, also es scheint gleich effektiv zu sein, wenn ich sage, okay, ich nehme mir einfach ein Training vor, wo ich mit diesen 75 Kilo einfach mehr Wiederholungen schaffe, oder ich gehe einen anderen Weg. Nein, ich erhöhe einfach meine Maximalkraft und schaue, dass sich die 75 Kilo leichter anfühlen. Beides scheint gleich effektiv zu sein, aber was am Ende tatsächlich den meisten Output bringt, ist, wenn ich beides miteinander kombiniere. Ja, also wenn ich mich nicht nur ausschließlich auf den Weg des Kraftausdauertrainings konzentriere, sondern wenn ich eben auch schaue, dass ich stärker werde. Wenn ich beides gemeinsam mache, habe ich tatsächlich die beste Auswirkung auf die Kraftausdauer. Und dann werde ich hier besser. Ja. Also ja, sehr, sehr interessantes Thema. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf den Kontext eingehen. Ich gehe mal davon aus, dass diese Frage nach dem Kraftausdauertraining, was bringt das, für wen ist das, wie funktioniert das, auch wieder Richtung sehr kurze Pausen, viele Sätze, Wiederholungen, vielleicht auch hoher Puls, höherer Energieverbrauch und so weiter geht. Bitte nicht Kraftausdauertraining damit verwechseln, dass wir dadurch ein besseres Abnehmergebnis erzielen können. Ja. Klar, man kann sein Training danach ausrichten, dass man möglichst viele Kalorien verbrennt, aber wenn man das tut, verbrennt man in typischer Weise auch gut Muskulatur. Das heißt, das wollen wir nicht. Wir wollen ja die Körperkomposition ändern und wir wollen nicht unbedingt nur möglichst viele Kalorien verbrennen, sondern wir wollen die Körperkomposition Richtung mehr Muskelanteil, weniger Fettanteil verändern. Und da müssen wir die Balance finden zwischen wie schaffe ich es, optimal Muskulatur aufzubauen und wie schaffe ich es, vielleicht sogar gleichzeitig ein Kaloriendefizit herzustellen, die Senkung des Körperfettanteils ermöglicht, ohne dass es mein Training aber torpediert. Ja. Und diese Balance suchen wir im Training immer. Ja. Und sonst haben wir nur die eine Seite der Medaille und die führt dann meistens nicht nur zum Körperfettabbau, sondern auch zum Muskelabbau. Ja. Oder zumindest nicht mehr zum Aufbau.
Ich finde ein super praktisches Beispiel, mir ist gerade eingeschossen, Leute, die mit dem Krafttraining beginnen, wir kriegen sehr oft die Rückmeldung, wenn die dann auf Wanderurlaub gehen. Das ist im kleinen Ausmaß sozusagen, dass sie viel besser im Wandern sind. Jetzt könnte man aber glauben, Wandern ist Ausdauer. Mm. Und ist es natürlich auch. Ja. Und die Leute machen meistens null Ausdauer, also null, die meisten machen kein zusätzliches Ausdauertraining bei uns. Ja. Also Alltagsaktivität ist schon super, aber wir verschreiben jetzt nicht grundsätzlich Cardio, wenn es eine Person nicht machen möchte. Aber trotzdem werden die dann alle besser im Wandern. Warum? Weil natürlich auch Wandern eine Kraftkomponente hat und wenn ich Muskulatur durchs Krafttraining aufbaue, dann werde ich die beim Wandern auch einsetzen. Also beim Wandern bewege ich ja dann nicht die Lasten, die ich im Training bewege, sondern halt submaximale Lasten, nämlich mich selber. Aber kann das dann eben länger durchhalten. Und das zeigt eigentlich recht schön, was das für Auswirkungen hat.
Und was ist Wandern? Wandern ist eigentlich also ein Viertel halb Split Squat. An alle die da draußen, die unseren Bulgarian Split Squat so gern haben. Dadurch wirst du im Wandern besser.
Ja, total. Ich habe jetzt nur eine lustige Anekdote dazu. Sie passt einfach herrlich dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe, Marcel, aber meine Schwägerin, die hat von mir seit längerem schon einen Krafttrainingsplan und ist mehr oder weniger, kontinuierlich am Training dran. Und mein Bruder hat mich vor ein paar Tagen angerufen und hat mir gesagt, sie haben jetzt eine neue Versicherung. Und diese Versicherung, die dürfte irgendwie verbunden sein mit den Daten aus dem Fitness-Tracker. Also es war fast wie eine Black Mirror-Episode, wie er mir es beschrieben hat. Ja. Und da wird halt belohnt sozusagen, wenn man öfters mal pro Woche den Puls hoch bekommt, ja, oder höher bekommt. Wie das jetzt genau funktioniert, ich habe es nur nicht genau hinterfragt. Das war so ein bisschen.
Also mir fallen sehr, sehr viele Möglichkeiten an, den Puls zu erhöhen. Ja.
Aber die Lösung meiner Schwägerin wäre jetzt gewesen, ich habe das dann versucht abzufangen. Naja, sie macht einfach im Krafttraining jetzt weniger Pausen und macht das Ganze schneller, damit sozusagen der Puls höher ist. Habe ich gesagt, bitte nicht, ja, also bitte da beim Krafttraining, bitte das nicht als die Cardio-Einheit da jetzt sehen, weil sonst haben wir den Effekt, den wir vom Krafttraining haben wollen, nicht. Und es wird dann, also wenn man jetzt wirklich versucht, den Puls künstlich hochzuhalten, dass man die ganze Zeit unter Atem, also außer Atem ist, man wird nicht so fokussiert und gezielt jetzt an den Übungen dranbleiben. Das würde dann auch mehr Verletzungsrisiko bergen, würde man sagen.
Ja, das aber muss man, wenn dann, schon sehr gezielt einsetzen und wissen, was man tut.
Ja, ja, genau.
Genau. Ja, sehr spannend. Ja, ja, toll, ne? Dann hat man ein Ziel erfüllt, nämlich die Versicherung hat man dann zufriedengestellt. Ob das jetzt das eigene körperliche Ziel, ob das dem entspricht, ist eine andere Sache.
Naja, das Gute ist, wenn man sich dann verletzt beim Training, dann zahlt man vielleicht weniger Selbstbehalt.
Stimmt, ja.
Aber ja, das Side Note dazu. Also bitte das Trennen bestmöglich.
Ich glaube, der Kraftausdauerbegriff ist mittlerweile ein bisschen veraltet. Also ich kenne es noch aus der Trainingslehre, die ich ganz früher beim Wifi hatte. Und das kommt halt aus dieser Blockperiodisierung, die man früher mit Athleten gemacht hat. Da hast du diesen Kraftausdauerblock und dann den Hypertrophie-Teil und dann den Maximalkraft-Teil und dann die Sprungkraft oder irgendwie sowas, dieses hochspezifische Training. Und von dort her kommt das. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob das damals überhaupt so richtig Hand und Fuß hatte, aber es wurde halt teilweise gemacht. Und ich glaube, mittlerweile, also ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand macht. Und wenn, dann wahrscheinlich eben wirklich nur Athleten, wo es halt irgendwie einen Übertrag für deren Leistung hat. Also ich habe zum Beispiel noch aus der Zeit, habe ich gewusst, der hat gesagt, er hat einen Athleten, der ist, glaube ich, im Eisschnelllauf und der macht halt einbeinige Kniebeugen mit 90er-Sets. Also ein Set 90 Wiederholung einbeinig.
Nicht schlecht.
Weil für den ist das Kraftausdauer. Ja, okay, gut. Ja, die können sowas brauchen, aber ja. Wir brauchen sowas nicht eher.
Ja, spezifische Bewegungen macht sicher für Sportarten total Sinn. Oder auch so Schnellkraftübungen, die man ja dann auch submaximal durchführt, aber die sind meistens dann auch nicht in diesem hohen Wiederholungsbereich.
Ja, genau. Unterwegs. Schnellkraft ist dann nicht im Kraftausdauerbereich.
Ja,
ne? Also,
eben.
Ja, und wenn man sich anschaut, letztendlich, also was schon Einzug gefunden hat, ich glaube, in sämtlichen Sportarten, das geht von Teamsportarten über so Einzelbewerben und so weiter, das Krafttraining halt einfach, also wirklich klassisches Krafttraining, um stärker zu werden, halt einfach so eine Grundlage ist, um im Sport auch besser zu sein. Ne? Weil auch bei dem, was war das, ein Schnelleisläufer? Also wirklich
ich
ein
glaube,
Rennläufer.
Ja.
Ja, auch der wird natürlich schneller, besser, hat mehr Power in den Beinen, wenn seine Beine kräftiger werden. Ne? Also bin mir sicher, ein Athlet, der hier gut ist, trainiert hier Beugen im beinahe Maximalkraftbereich, weil wird noch wichtig werden. Ne?
Ja, das ist ja sehr oft so, ne? Also dass Leute aus die Teamsportarten machen oder eben in einem anderen athletischen Bereich unterwegs sind, wirklich, ich sag mal, genau eben Maximalkrafttraining im Trainingsplan priorisieren müssen, ja, damit sie dann grundsätzlich da Muskelmasse aufbauen, was ja auch wieder verletzungspräventiv natürlich ist. Ja.
Ja.
Und ja. Aber das ist ja der Punkt, man sieht ja nicht in alle Trainingspläne hinein. Und was du angesprochen hast von den, vielleicht von den Influencer-Videos, was man sich da immer vor Augen halten muss, ist Videos, die viral gehen. Also was jetzt weniger viral geht, ist jetzt ein Satz Kniebeugen, der jetzt lange dauert, ja. Oder was zeigt man denn dann her? Na, dann zeigt man einen Satz Kniebeugen her in einem, keine Ahnung, 1-Minuten-Video. Ist jetzt vielleicht nicht so spannend wie irgendein Workout, wo man von der einen Übung zur anderen Übung hüpft und wo man mitmachen kann. Ja, also das ist ja mit diese Mitmachkomponente dann oftmals ansprechend. Und das wird dann halt als Kraftausdauer irgendwie hergezeigt, ja, sehr oft dann Bauchtraining etc. Irgendwas schnell abgewechselt miteinander. Das wirkt visuell interessanter sehr oft. Das ist so, dass die Personen halt so nicht trainieren, sondern das ist wirklich oft für Social Media aufgesetzt.
Richtig, ja. Ja, jetzt sind wir bei Minute 60 angekommen.
Ups.
Ups. Was bedeutet, wir haben ganze drei Fragen geschafft, aber halt ja jede Frage auch nochmal extra aufgeblasen und viele Fragen in jeder Frage verpackt. Ich hoffe, ich denke, dass da trotzdem einiges an Mehrwert dabei war. Das heißt, wir sparen uns die Fragen einfach auf und werden beim Kraftkörper Roundtable Episode 3 dort anknüpfen, wo wir jetzt aufgehört haben, sofern das für alle in Ordnung ist. Ich sehe nur lauter nickende Köpfe. Sehr, sehr gut. Ja, gerne könnt ihr uns Fragen zuschicken, gerne auch einfach per Messenger, in Instagram, gerne per Mail, wer sowas Veraltetes noch verwendet.
Oder auf YouTube
wir freuen uns.
Oder
in die Kommentarspalte.
Genau.
Zum Beispiel, genau, via YouTube. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, über Daumen hoch, Abonnements und so weiter auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ich glaube, ich frage jedes Mal, ob es das gibt, weil ich selber bin ja ein iPhone-Jünger. Und ja, freuen uns auf das nächste Mal wieder beim Kraftkörper Roundtable. Ja, bis dorthin. Macht es gut.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.